Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonni Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke.
Liebe Freunde des ondulierten Canis familiaris, ich wünsche euch ein wundervolles 2024 und dass wir vor allen Dingen alle miteinander gesund bleiben. Das Jahr 2023 hat bei uns geendet, bei Rocket Dog Hamburg, mit einem ganz, ganz tollen Seminar in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Wie ich finde, eine der schönsten Städte der Welt. Vor allen Dingen deswegen, weil wenn man da aufgewachsen ist und gelernt hat, die Schönheit zu sehen, dann findet man sie überall, denn, ach ja, meist ist sie ja doch im Herzen. Es war ein ganz, ganz tolles Dummy-Seminar für Anfänger, für Beginner, was wir da abhalten durften und ein anschließendes bzw. eingefügtes Hands-on. Das ist ja ein Praxisseminar zur Pudelpflege und Schuhe, was anschließend zu einem Online-Theoriekurs folgt. Das bedeutet, dass der Theoriekurs immer obligatorisch ist, also verpflichtend vor der Praxis. Das hat sich als sinnvoll erwiesen und da erlaubt ihr mir vielleicht den Hinweis in eigener Sache, das im Februar zu finden auf unserer Homepage www.rockadoghamburg.de ein neuer Online-Theoriekurs stattfindet. Zudem könnt ihr euch im Moment gerade anmelden, bis kurz vorher im Grunde. Das ist alles noch managebar und lösbar. Würde mich freuen, euch da eventuell virtuell, online, live, wie auch immer man das beschreiben mag, zu sehen. Bisher gab es ausnahmslos immer positives Feedback. Wir machen das jetzt seit einigen Jahren und ich freue mich, dass aus meiner Handhabung da so viel gewachsen ist. Wenn uns eins die letzten Jahre gelehrt haben, ist, dass man auch ganz, ganz viel online machen kann, sodass diese Theorie an drei Terminen immer stattfindet und da bekommt ihr wirklich alles um die Ohren gehauen, was ihr für die alltägliche Pflege braucht und auch um dann anzufangen, um selber euren Pudel zu scheren. Das ist natürlich mit der Schuhe immer so ein bisschen begrenzt online, aber die Schuhe fängt halt nicht an, indem ich eine Schermaschine in die Hand nehme, sondern viel, viel früher schon und das wird da vornehmlich behandelt und ich freue mich immer zu hören, wenn wir dann so positives Feedback bekommen, wie, ach, jetzt läuft das endlich, mein Pudel ist nicht mehr verfilzt, wir wissen endlich, wie wir dies oder jenes zur Hand haben. Schaut da mal rein, schaut euch da auch mal die Feedbacks an, was es da alles gibt. Es bleibt natürlich nicht nur bei dem Online-Kurs, sondern wer mich kennt, ich habe da immer noch einige andere Goodies dazu. Schaut euch einfach mal die Seite an unter www.rockadoghamburg unter Seminare. Das in eigener Sache. Wir haben das Dummy-Training auch in Gelsenkirchen im Seminar involviert. Ich finde, das ist mit die beste mögliche Art und Weise, einen Pudel oder überhaupt Hunde zu trainieren. Ich finde aber, Pudel müssen da nochmal einen spezielleren Blickwinkel muss man auf das Training von Pudeln haben, vor allen Dingen im Dummy-Training, weil sie auch für bestimmte Arten der Jagd gezüchtet wurden und die muss man bedenken und beachten. Deswegen sind meine Dummy-Trainingskurse, und das sind die einzigen Kurse, die ich mache, ich biete sonst nur Einzeltrainings an, auch ausschließlich für Pudel. Wir haben einen Quotendrahter, liebe Grüße an die süße Minke, die aber wahrscheinlich selber schon denkt, dass sie ein Pudel ist. However, wir werden die nächsten Wochenenden hauptsächlich mit Prüfungsvorbereitungen in der Dummy-Trainingsgruppe verbringen, denn herzlichen Glückwunsch, es ist tatsächlich die erste Dummy-Prüfung mit anschließendem Working-Test am 1. März-Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Wer diesen Podcast kennt und mag, der kennt auch die Simone Spuren, der kennt auch den Allgemeinen Deutschen Pudelclub. Man muss da nicht Mitglied sein. Es ist vor allen Dingen für Dummy-begeisterte Pudelteams da jetzt noch die Meldung möglich, hoffe ich. Denn Wir haben ja nicht so oft die Möglichkeit, mit Pudeln an solchen Veranstaltungen zu starten. Ich kann also nicht sagen, ob ihr da noch einen Platz bekommt. Wendet euch da einfach an den ADP. Ich glaube, auf der Seite von dem Club gibt es unter dem Reiter Aktuelles die Möglichkeit, sich da anzumelden. Und wie gesagt, wir da in Hamburg bieten da jetzt für die Leute, die dorthin reisen, eine ganz, ganz fachspezifische und Dummy-prüfungsspezifische Vorbereitung an, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Trotz dieses Wetters. Was soll ich sagen? Schiedwetter nennt man das hier in Hamburg. Und es gibt ja bekanntermaßen kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wie man hier oben auch so schön sagt, solange der Pool noch seine Locken hat, ist noch kein Sturm. Nichtsdestotrotz nervt es schon manchmal. Ne? Kein Pudelwetter nennt man das auch. Und da liegen mir ganz besonders, was Winter und Wetter und überhaupt Wetter angeht, zwei Sachen ganz besonders am Herzen, auf die ich hier kurz eingehen möchte, bevor wir uns dem eigentlichen heutigen Thema, was sich unserer Eurovisionstour anschließt, nämlich dem Dachzelt mit Pudel, bevor wir uns dem widmen, möchte ich eben kurz noch auf zwei Themen bezüglich Pudel, Wetter, Schiedwetter und Winter eingehen. Was ich leider gelegentlich doch mal sehe, sind gerade bei diesen Witterungsverhältnissen schlecht oder gar nicht ausgeschorene Pfoten. Da dreht es mir wirklich immer den Magen um und bitte, bitte ein Appell. Es soll gar nicht mit Schuldzuweisungen einhergehen. Schuld hat noch niemandem weitergeholfen, aber bitte, bitte, bitte nehmt es euch zu Herzen, was ich jetzt, wie ich jetzt an euch appelliere. Egal, ob euer Pudel Teddy-Füße hat, also obendrauf Bewuchs und schön plüschig, oder ausfrisierte Pudelfüße hat. Zwischen den Zehen und unter den Ballen gehört keine Wolle hin. Gerade bei feuchtem Wetter, gerade wenn ihr jetzt nicht unbedingt ganz akkurat nach jedem Spaziergang die Pudelfüße ausföhnt, ausblowert. Es bildet sich Filz. Hier im Norden haben wir auch keine asphaltierten Gehwege, sondern häufig sogenannte Grantwege. Das ist so festgestampftes, ja, Geröll. Und wie nennt man das bei den Autos? Split. Ja? Und die setzen sich dann in diese feuchte Wolle. Und ich kriege gerade wirklich Puls, wenn ich dran denke. Das verfilzt dann. Das sind wirklich harte Klumpen, die sich dann dazwischen bilden. Oder auch nur die kleineren. Und im Frühjahr sind es die Pollen, das verklebt alles, das piekst, dann das Eis, das Taumittel dazu. Die Hunde lecken sich an den Pfoten, dann verfilzt es noch mehr. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und stellt euch vor, ihr würdet nur mit einem Steinchen oder einem Sandkörnchen im Schuh laufen. Das ist schon unfassbar unbequem. Und man läuft sich da auch schnell Blasen als Mensch. Aber diese Hunde, die laufen dann immer damit. Es wächst weiter. Es ist auch ganz schlecht rauszuscheren, weil man sich jede Schermaschine damit kaputt haut. Und zwar nicht nur den Scherkopf, meine Lieben, sondern auch das Getriebe und den Motor. Also ich benutze da wirklich, wenn ich sowas sehe, wenn wirklich mal jemand meiner Leute sowas hat, was ganz, ganz selten Gott sei Dank bei mir vorkommt, dann benutze ich da eine alte Schermaschine, weil da also die Geräusche alleine, die die Schermaschine beim Rausschneiden macht, sind furchtbar. Dann ist es oft so, dass man feste aufdrücken muss. Meistens blutet es sogar ein bisschen darunter. Es kann sich entzünden. Es ist alles gespannt, wie es halt bei Filz so ist. Diese ganzen Steinchen haben sich teils schon in die Haut reingepiekst. Und man muss wirklich dauernd testen mit den Fingern und durchfühlen mit dem spitzen Finger und gucken, ob man bis auf die Haut kommt. Und wirklich mit dem Nagel auch mal so ein bisschen kratzen, ob es auch wirklich die Haut ist und nicht der Filz. Das ist nicht so einfach zu unterscheiden. Jedenfalls, wenn der Hund darauf läuft, ist es nicht nur unbequem und kann Blasen wie bei uns verursachen, sondern so eine Hundepfote ist wirklich sehr, sehr fragil. Es entsteht ganz schnell auch mal eine Arthrose. Gerade bei älteren Hunden und dann auch natürlich Entzündungen, also eine Arthritis. Wenn die Pfoten gespreizt werden, ist es auch so, dass, ich muss wirklich tief durchatmen, dass nicht nur die Pfote bedingt ist, sondern auch die Gelenke, die da drüber liegen, und zwar bis zur Wirbelsäule. Also bitte, bitte nehmt es euch zu Herzen. Testet dauernd, ob die Pfoten auch wirklich frei sind von Verknotungen, von Filz und bitte, 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 egal wie euer Hund frisiert ist, wirklich akkurat zwischen den Zehen und unter den Ballen bis auf die Haut ausfrisieren. So, das bin ich einmal los. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen oder ja, wie gesagt, ich kann es euch nur noch anbieten, es ist ein Angebot. Schaut vorbei in den Online-Pflege- und Share-Kursen. Das zweite Thema, was immer wieder im Winter kommt, alle Jahre wieder, ist das Thema Mantel. Wenn man dann mal in den spezifischen Gruppen schaut, kommt auch immer wieder, lasst ihr im Winter einfach die Haare lang wachsen. Ja, dann ist es immer so ein Running Gag von Hundefriseuren, die sagen dann, ja, ich nehme mir mal eben eine Schüssel Popcorn, lehne mich zurück, trinke mir einen Wein und lese dann die nächsten 158 Kommentare darunter. Jetzt gebe ich mal eben meine 2 Cent Meinung dazu. Hunde werden nicht verweichlicht durch einen Mantel. Pudel auch nicht. Pudel, Hunde, however, Haustiere leben mit uns im Heizungsklima. Das heißt, die sind genauso wie wir an dieses Klima gewöhnt. Und wenn die rausgehen, frieren die auch im ersten Moment. Gerade Pudel, die keine Unterwolle haben. Vielleicht nicht die, die im Conti laufen oder komplett zugewuchert sind. Aber ich sag mal, der normale Hausgebrauch Pudel ist dann auch mal im ersten Moment, wenn er rauskommt in die eiskalte Winterluft oder in den Regen, wenn dann sofort die Tropfen auf der Haut landen oder auch so beim Dummy-Training, bei der Wasserarbeit erstmal so ein bisschen geschockt. Ja? Das so mal als Hintergrund. Dann wird gesagt, dann soll er sich doch warm laufen. Jein. Also das Warmlaufen dauert in der Regel oft zu lange. Und da mal so ein bisschen Hintergrundwissen jetzt. Es gibt Hunde, die haben sogenannte Spondylose, das sind Verknöcherungen an den Wirbeln. Bei denen ist es natürlich besonders maßgeblich oder auch bei alten oder sehr jungen Hunden, bei denen zum Beispiel das Immunsystem auch nicht mehr so richtig funktioniert, bei denen aber vielleicht auch gerade bei alten Hunden die Durchblutung nicht mehr so gewährleistet ist. Ja? Es gibt also eine Verkürzung der Bänder, beziehungsweise die Bänder sind nicht so elastisch in der Kälte, weil die auch nicht so gut durchblutet sind, die Muskeln und die Bänder. Und jetzt schauen wir uns mal die Bänder an der Wirbelsäule an. Die beiden Bänder, über die ich jetzt sprechen möchte, die verlaufen beide längs der Wirbelsäule. Das eine bauchseitig, das andere rückseitig. Wer jetzt noch ein bisschen was für seine Bildung tun möchte, das eine nennt man Ligamentum longitudinale dorsale und das andere Ligamentum longitudinale ventrale. Dorsale ist verantwortlich für die Flexibilität, ventrale für die Stabilität. Bei der Kälte ist es nun so, dass das Aufwölben ganz gut geht, das Durchbiegen allerdings weniger gut. Dadurch, dass eben Bänder, Muskeln und so weiter nicht so gut durchblutet sind. Dadurch werden die Dornfortsätze zusammengezogen und das ventrale Band ist ganz unphysiologisch gespannt. Das heißt, das untere Band steht unter enormem Stress, das bauchseitige. Wenn jetzt ein Hund nochmal Spondylose hat und das alles auch noch durch Verknöcherungen an den Wirbeln mehr gestresst wird und mehr Reibung erfährt und mehr gedehnt wird und mehr Druck darauf ist, mag man sich vielleicht ansatzweise vorstellen, wie das in Schmerzen endet. Und da dauert einfach das Aufwärmen zu lange. Und wir wärmen an sich eher weniger den Hund in der Wohnung oder im Haus schon vor dem Spaziergang auf. Wie erkenne ich also, ob ein Hund friert, ob dem Hund zu kalt ist draußen? In der Regel ist es so, dass Hunde unglaublich viel aushalten, ehe man ihnen überhaupt irgendetwas anmerkt. Und gerade das ungeübte Auge mag da vielleicht etwas drüber hinwegsehen über die ersten Anzeichen. Ich bin eine Verfechterin der These, dass man sich doch bitte vorstellen soll, man habe ungefähr eine Jeans und ein T-Shirt an. Wenn ich also bei 5 Grad mit Jeans und T-Shirt joggen gehe, wird man sagen, naja gut, ihr wird nicht kalt, bleibe ich dann aber stehen, wird es sehr schnell passieren, dass meine Körpertemperatur darunter leidet. Bleibe ich in Jeans und T-Shirt bei 5 Grad 20 Minuten an der Bushaltestelle stehen, möchte ich den oder diejenige sehen, die da nicht friert. Gehe ich bei 0 Grad in Jeans und T-Shirt langsamen Schrittes spazieren und bleibe vielleicht sogar manchmal stehen, um mich mit den Nachbarn zu unterhalten, wird jeder gleich sagen, Kind, zieh dir jetzt mal bitte eine Jacke an, ich kann da schon nicht mehr zugucken. Ja, also immer so den Vergleich haben, wenn jetzt ein Hund draußen spielt, Hundesport macht, da stört auch manchmal durchaus der Mantel, gerade wenn die nicht ganz so gut sitzen, dann ziehe ich den Mantel auch gerne mal zwischendurch aus, dass die ordentlich trainieren können, dass die ordentlich arbeiten können, rennen können, toben können, gerade wenn die sich so verwurschteln im heftigen Spiel. Aber sobald sie dann zur Ruhe kommen oder zum Beispiel Wartezeiten im Training haben, kommt der Mantel halt wieder an. Es ist auch so, dass Hunde anfangen, wenn sie frieren, den Rücken hochzuziehen. Das habe ich gerade auch schon beschrieben bei den Bändern, dass da die Spannung nach oben, der Zug nach oben, die Wölbung nach oben eher passiert und das untere Band unter Stress setzt. Und das Hochziehen des Rückens ist ungefähr äquivalent zu setzen mit unserem Schultern hochziehen und das Kinn so in die Brust drücken. Der Hund muss nicht erst zittern, dass wir sehen können, dass er friert. Wenn jetzt also auch noch der alte Hund eine schlechtere Durchblutung hat, wenn der Hund krank ist oder auch wenn das Immunsystem schwächer ist, bei alten oder bei sehr jungen Hunden, dann erfährt gerade der Rücken, die darunterliegenden Nieren, aber auch der gesamte Bewegungsapparat eine Unterkühlung, die Tür und Tor öffnet, für alles, was uns den Tierarztbesuch teuer macht und vor allen Dingen das dem Wohlergehen unseres Vierbeiners entgegenwirkt. Denn was soll passieren, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auch schon bei 10 Grad oder 5 Grad oder dann später auch bei 0 Grad dem Hund einen Mantel anziehe? Außer, dass mein Ego irgendwie ein bisschen angekratzt wird, weil es vielleicht für den einen oder anderen verhätschelt oder peinlich aussieht. Soll der Hund überhitzen bei dieser Temperatur mit dem Mantel drüber? Also, ich denke nicht. Die Gefahr der Überhitzung ist im Grunde überhaupt nicht gegeben. Das können wir uns getrost aus dem Kopf streichen. Unser Ego sollte der Gesundheit unseres Hundes nicht im Weg stehen. Ich bin sowieso ein großer Fan davon, die Wolle im Winter gerade bei kleinen Hunden, die bodennah sind, eher kurz zu halten. Ich finde einen Mantel weitaus praktischer, gerade bei unserem Schietwetter hier im Norden, bei Nebel. Ja, die Nässe kommt auch oft von unten durch Pfützen, durchs Laufen. Nichts ist da praktischer, als dem Hund kurz einen Mantel anzuziehen, den ich dann eben wieder ausziehe, wenn wir reinkommen, den über die Heizung hänge, in den Trockner werfe, einen Ersatzmantel nehme, wie auch immer. Als den Hund ständig dann wieder trocken zu bekommen. So muss ich, wenn ich dann reinkomme, einfach nur die Pfötchen oder die Beinchen ein wenig behandeln, wie auch immer. Ob ich die jetzt kurz ausringe, bitte nicht rubbeln, das gibt Filz. Oder ob ich einfach einmal den Blower anwerfe und da kurz drüber halte. Ja, also die Praktikabilität von einfach Mantel an und aus und über die Heizung zu den Hund komplett blowern, immer den Hund nass haben, die Haut ist immer nass, dann kommt der Winter zu, da werden die wieder kühler. Ich weiß nicht. Also ich ziehe einen Mantel an, gut ist, und wenn mir irgendjemand dumm kommt, mein Ego ist groß genug und ich denke, euer ist auch. Danke für das Anhören dieser Hinweise. Wir kommen jetzt zu dem eigentlichen Thema, was ich heute behandeln wollte, dem Thema Dachzelt. Ich war auf meiner Eurovisionstour 4 Wochen beinahe unterwegs mit Lilou, einem Pudel, wir sind im Pudel-Podcast, und im Dachzelt. Viele haben mich dann darum gebeten, doch mal Auskunft zu geben. Wie ist denn das so? Warum hast du das gemacht? Was ist denn die Ausrüstung? Und so weiter und so fort. Und ich das alles wieder 100-mal einzeln erzähle, habe ich gesagt, Mensch, ist doch super praktisch. Wir haben ja einen Podcast, nehme ich auf und könnt ihr euch dann alle so lange und so oft oder so wenig auch anhören, wie ihr möchtet. Also, wie hat alles angefangen? Es ging darum, dass ich, ja, wie gesagt, fast 4 Wochen unterwegs sein sollte und habe überlegt, wie ich das logistisch hinbekomme. Ich habe in der Vergangenheit sowohl ein Wohnmobil gehabt als auch mal einen Bulli und habe beides nach einer Weile wieder abgegeben. Es war eine tolle Zeit, aber die Zeit war dann irgendwie vorbei. Ich habe das vornehmlich gemacht, um mit unserer Tochter Bildungsreisen zu machen, um schnell mal von A nach B zu kommen, um nicht immer in Hotels absteigen zu müssen, mit dem Hund frei stehen zu können. Das war eine gute Zeit, aber die Zeiten haben sich geändert und so sind diese beiden Gefährten nach und nach dann ausgezogen. Habe also momentan für meine mobile Tätigkeit einen ganz normalen PKW. Die letzten Jahre habe ich gelegentlich, gerade zu der unsäglichen Corona-Zeit, so es denn ging, in Hotels, Pensionen, irgendwelche Unterkünfte, Airbnb, was es alles gibt, dann mich eingemietet und habe gerade dann während dieser Zeit halt gemerkt, dass es manchmal gar nicht so praktisch ist, aus Organisationsgründen und dieses ganze Suchen und wo kommen wir mit Pudel unter und Hunde verboten, Pudel nachgefragt, ja, Pudel oft schon, obwohl Hunde verboten. Auch da hat der Pudel mal wieder einen unsäglichen Vorteil. Aber alles in allem fand ich das schon sehr stressig und hatte, muss auch zugeben, 2-3 Mal ganz, ganz blöde Erfahrungen in Pensionen gehabt. Und zwar, weil die Armen auch keine vernünftigen Angestellten mehr bekommen haben und da wirklich furchtbare Zustände waren, ohne darauf weiter eingehen zu wollen, sodass ich, obwohl ich total anspruchslos bin und einfach nur ein Bett und eine saubere Toilette haben will im Grunde, da schon sehr enttäuscht war, ob meines ausgegebenen Geldes, was ich zugegebenermaßen ja auch hart erarbeite. So. Dann bin ich immer so ein Typ, der nicht meckert, sondern nach Lösungen sucht. Und habe überlegt, ob ich mir dann so ein Wohnmobil oder Bulli wieder mieten soll. Das ist aber auch mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Kann man auch noch machen, aber auch das, dann dachte ich wieder, Mensch, das ist verkauft aus bestimmten Gründen und das war ja auch gut so. Gibt es da nicht vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Und bin dann nach einiger Recherche auf die Dachzelte gekommen. Habe mir das also angeguckt. Ich habe auch selber ein Zelt. Ich habe auch eine Outdoor-Hängematte, mit der ich dann beim Wandern zum Beispiel legal irgendwo übernachten kann. Und habe mir dieses Konzept Dachzelt erstmal so angeguckt. Ich werde natürlich auch wieder ganz viel in die Shownotes reinpacken, an Links auch zu den bereits angesprochenen Kleinigkeiten gerade eben und werde euch da auch fürs Dachzelt alles in die Shownotes packen. So. Weiter im Text. Bin dann, wie viele, was auch so gut so ist, auf diese Dachzelt-Community gestoßen, die sogenannten Dachzelt-Nomaden. Da gibt es sogar Leute, die ganzjährig im Dachzelt leben, die digital-nomadisch beruflich unterwegs sind und habe mich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Möchte betonen, dass ich keine Expertin für Dachzelte bin, sondern wirklich nur diese 4 Wochen Erfahrung habe und gleich auch noch auf die Spezifikation mit dem Pudel komme. Wenn ihr also mehr Informationen außer meine eigenen ganz, ganz persönlichen Erfahrungen, wenn ihr da mehr erfahren wollt und wirklich auch beraten werden wollt, dann wendet euch um Gottes Willen an die Spezialisten dafür bei den Dachzeltnomaden, die sind total nett. Da gibt es wirklich für alles eine Antwort, für jeden einen Experten, eine ganz tolle Seite mit unfassbar vielen Informationen, an denen ich mich auch entlang gehangelt habe. Ja, also ich bin, wie gesagt, da keine Expertin mit meinen 4 Wochen Erfahrung, will aber unbedingt da weitere Erfahrungen machen, weil es mir echt gut gefallen hat. So, habe mich also dann entschlossen, ein Dachzelt zu mieten erstmal. Ehe man sich so ein Ding kauft, das ist ja auch mitunter um die 1000 Euro fangen die so an. Und nach oben hin natürlich keine Grenze, wollte ich jetzt nicht sofort investieren und habe dann geschaut, einfach mal bei Kleinanzeigen und bin da auf den total lieben Martin gestoßen. Liebe Grüße von dieser Seite hier. Herr Martin hat eine ganz zauberhafte Familie, die ich auch, habe ich gedacht, wenn es jetzt gar nichts für mich ist, wenn ich nach 2 Nächten denke, ach was für ein Mist hier und dann doch in eine Pension gehe, dachte ich mir, meine Güte, also so eine zauberhafte Familie zu unterstützen, das ist eine gute Sache und da bist du auf jeden Fall nicht enttäuscht hinterher, auch wenn du dann doch in der Pension landest. So. Der ist nicht nur total nett, der kennt sich auch super gut mit Dachzelten aus, der kennt sich super gut mit Dachrelings aus, der hatte auch alles an Ausrüstung, der hat auch einen Kran, um das Ding richtig gut drauf zu machen. und hat mich da auch noch beraten, was Stellplätze angeht, und ist einfach ein furchtbar netter Kerl mit einem super fairen Angebot. Und der hatte selber ein Dachzelt und hat damit angefangen und hat mir dann seine Erfahrungen geschildert. Und dieses Dachzelt, mit dem er tatsächlich auch angefangen hat, das haben wir dann auch gemietet, die Lilou und ich. Was man als allererstes immer beachten muss, ist die Dachlast des eigenen PKWs. Und da ist an sich die Regel, auf jedes Auto passt irgendein Dachzelt. Egal, ob ihr eine Reling habt, egal, ob ihr keine habt, so wie mein Auto, egal, ob großes oder kleines Auto, es gibt dafür alles eine Lösung, außer für Cabrios. Da wird es schwierig. Jedenfalls hatte ich dann ein Dachreling drauf bekommen und dieses Dachzelt. Und die Dachlast hatte ich rausgefunden durch Online-Recherche und durch meine Papiere. Das kann jeder bei seinem Fahrzeug selber machen. Und wie gesagt, auch da gibt es für alles eine Lösung. Ich hatte dann ein Klappzelt gemietet. Es gibt drei Sorten von Dachzelt, nämlich ein normales Klappzelt. Das wird so ausgeklappt und erreicht dann die Länge der Liegefläche dadurch, dass es über die Seite des Autos praktisch hinausgeklappt wird. Dann gibt es Hybrid-Dachzelte, die sind teils mit Hartschale und teils zum Ausklappen. Und dann gibt es Hartschalen-Dachzelte, die gehen so nach oben weg, wie so eine Sardinenbüchse. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja, beispielsweise das Dachzelt, was ich jetzt hatte, es war ein einfaches Klappzelt, wie gesagt, es ging zur Seite raus. Hatte so eine Breite, ich glaube, von 1,40, 1,60 und eine Länge von 2,30 Meter. Pi mal Daumen, nagelt mich da nicht fest. Und wurde stabilisiert an der Seite mit so einer Leiter. Das war abgedeckt zusammen, wenn man es wieder zusammenklappte, mit so einer LKW-Plane, die mit einem Reißverschluss wieder verschlossen werden musste. Wenn man das jetzt aufklappt und zuklappt vor allen Dingen, dann dauert das so eine Weile. Also bei mir, die ich alleine unterwegs war, hat das Zusammenklappen vielleicht so 10 Minuten gekostet. Das Ausklappen war in 5 Minuten gegessen. Nun ist es aber so, Mädels in meinem Alter haben manchmal auch schon das ein oder andere Zipperlein. Und bei mir ist es so, ich habe so ganz schnell so eingefrorene Finger, die werden dann so Krallen. Ich kann dann nicht mal die Haustür aufschließen und es geht total schnell. Ich brauche immer Handschuhe, gute Handschuhe und das ist total lästig und macht mich auch immer ganz wuschig. Nun war es den einen Morgen so, es war öfter kalt. Ich war ja im Oktober unterwegs, hatte oft super Glück mit dem Wetter, aber dann hinten raus gab es schon ein paar Nullgrade, auch nachts vor allen Dingen, erzähle ich gleich noch was zu. Und als ich es dann zusammengeklappt habe und diese Plane drüber gezogen habe und dann den Reißverschluss, der super war, ein ganz stabiler Reißverschluss, ein ganz großer, habe ich das mit meinen eingefrorenen Fuckeln nicht mehr zugekriegt. Ich habe das nicht mehr eingefädelt gekriegt und ich bin so wütend geworden. Ich bin so wütend geworden, wie so ein HB-Männchen, und habe dann sogar hinterher vor Wut geheult, weil ich das nicht hingekriegt habe und wusste jetzt auch nicht, wie ich auf die Schnelle meine Fuckeln wieder warm kriege, sodass die elastisch waren und diesen dusseligen Reißverschluss wieder einfädeln konnten. Und dann erzähle ich den Kindern, wenn ich in der Schule unterrichte, erzähle ich immer, eure größte Waffe ist der Verstand. Ja? Also wir haben alle einen Verstand und wenn wir uns konzentrieren, was wirklich wollen und genau überlegen, dann schaffen wir das. Und da habe ich gedacht, das muss ja auch irgendwie ein bisschen auf mich zutreffen, gelegentlich. Und habe ganz toll nachgedacht, so wütend wie ich war. Ich habe gesagt, reiß dich jetzt zusammen. Und dann habe ich tatsächlich in diesen Reißverschluss eine Fettlederleine von Lilou gerade noch so eingefädelt gekriegt, also mit dem Karabiner so eingehakt. Und dann in den anderen auch und konnte dann anhand dieser Schweißlederleinen, die ich mir um die Handgelenke gewickelt hatte, diesen Reißverschluss zusammenbringen und dann halt auch ziehen, sodass er zuging. Und dann habe ich mich so über mich gefreut, habe mich gefühlt wie die Königin der Welt, weil ich so schlau war und so kreativ war und habe das dann halt auch hingekriegt. Ja, also wer mich da gesehen hat und ein YouTube-Video, der verdient da bestimmt eine Menge Geld mit der HB-Männchen Bonnie. Wie auch immer, das Dachzelt war dann zu. Ich war glücklich und zufrieden und 3 Meter größer. Das sind dann halt so die kleinen Hürden, die man zu bewältigen hat. Aber meine Güte, auch dadurch habe ich jetzt wieder eine Menge gelernt. Wer es halt schnell auf und zu haben möchte, sollte sich dann vielleicht doch eher um Hybrid oder um ein Hartschalenzelt bemühen. Immer vorher mieten, damit ihr genau wisst, dann hinterher, was wollt ihr, was braucht und wollt ihr nicht. Das nächste Thema, was ich immer gefragt wurde, ist ja, wie hast du denn dann den Pudel ins Dachzelt gekriegt? Das ist ja schon ganz schön hoch. Mhm. Fand das Pudelkind auch. auch da habe ich mich bei den Dachzeltnomaden bei dieser wundervollen Seite informiert, oder die machen auch gelegentlich, die haben auch einen tollen YouTube-Kanal, die machen auch gelegentlich Podcasts und so, also echt eine tolle Community und Leute, die super viel Ahnung haben von der Materie. Und da habe ich gesehen, dass man Hunde, die so ein bisschen schwerer sind, die man jetzt nicht immer unbedingt heben möchte, einfach über die Motorhaube einsteigen lassen kann. Nur ist es so, dass die Hunde das ein bisschen gruselig finden und auch denken, ja, ich soll gerade nicht an Autos hochspringen, gibt immer einen guten Haftpflichtfall und Haftpflichtschaden, und auf einmal soll ich da drauf springen. Ja, außerdem auch nicht einfach so, ne? Sondern wir wollen ja unser Auto möglichst kratzerfrei haben. Da muss schon eine Matte drauf. Was wir gemacht haben war, ich habe zunächst mal meine Matte genommen, die ich auch auf Frisiertische lege. Das ist eine super schöne, schwere Gummimatte. Es gibt auch mittlerweile Gummimatten von der Rolle. Da kann ich euch vielleicht auch mal was in den Shownotes verlinken. Die kann man dann sogar auf die Länge zuschneiden lassen, dass es über die Motorhaube und über die Windschutzscheibe drüber geht. Ich habe dann meine Gummimatte vom Schertisch einfach auf die Motorhaube gelegt und ab der Motorhaube sozusagen über die Windschutzscheibe. Und keine Angst, die hält das aus. Die hält ja auch den Druck auf der Autobahn aus. Und das ist ein wenig mehr, als wenn da ein Hund mal drauf tritt. Und da habe ich einen so einen Campingteppich drüber gelegt, der rutschfest war. Und das habe ich erstmal mit Lilou trainiert, völlig ohne Dachzelt drauf, sodass sie einfach lernt, aufs Dach zu springen. Ja, mein Pudel kennt mich. Die weiß, dass Mutti manchmal ein bisschen bekloppt ist. Hat mich dann auch angeguckt und meinte, dass ich lieb dich echt sehr. Ne? Also, dass ich, du bist echt die Allergrößte für mich, aber deine Einfälle, ne? Das machen wir jetzt nicht. Wir springen jetzt nicht aufs Auto und aufs Dach drauf. Das ist totaler Quatsch. Nicht das auch noch von mir verlangen. Ich mache alles aber heute, vielleicht morgen. So. Was soll ich sagen? Also ich habe sie dann natürlich kleinschrittig angewiesen, habe sie hochwertig belohnt, habe sie vor allen Dingen hochfrequent belohnt, mit ein bisschen Schwung, guten Zureden und ja, wirklich, Pudel, da sollst du jetzt drauf springen. Und sie, ja gut, dann was soll's. Du bist halt, wie du bist. Ich mache das jetzt für dich und bitte freu dich auch ordentlich. Was ich getan habe, sie war dann hinter auf dem Dach. Alles gut, fand das total daneben, aber sei es drum. Ja? Gut und schön, da war sie jetzt drauf. Und hinterher mit dem Dachzelt, was ich mir wohl überlegt einen Tag vor unserer Abreise gemietet habe und dann zu Hause auch nochmal ausgeklappt, wieder eingeklappt, genau angeguckt habe und dann nochmal mit dem Pudel trainiert habe, ist sie dann über die Motorhaube eingestiegen. Im Dachzelt selber fand sie es grandios. Ja, also das war exponierte Lage, 1A, ja, schöne Aussicht, wie an der Außenalster, wunderbar, können wir bleiben, so sieht's aus, ich bin hier, Pudeldame, ganz oben, on top, mit dabei. Finde ich übrigens auch. Also die Aussicht im Dachzelt, alleine dieses Panorama, was man da oben hat, das ist schon echt, echt nice und das ist eine der Sachen, die ich echt super vermisse. Wie dem auch sei, wir sind noch beim Einsteigen. Nach einiger Zeit, als wir so ein paar Tage unterwegs waren, dann hat man ja so seine Abläufe, ne? So abends nochmal füttern und ausziehen und umpacken und Zähnchen putzen und ne, Nachtzeug rausholen und die Lichterkette und die ganze Ausrüstung, damit es nicht zu kalt wird am Pöppes. Da ist das Dachzelt ausgeklappt, die Leiter stützt an der einen Seite ab und die ist relativ steil. Und Lilou ist ein Hund, ein Pudel, die kann flachgelegte Leitern laufen. Das habe ich ihr antrainiert. Das funktioniert. Aber diese Leiter, die ist halt echt, also fast im 90-Grad-Winkel. Mathematiker erschlagen mich jetzt, die ist halt steil, so. Jetzt hat sie aber gesehen, sie muss immer über diese dusselige Motorhaube und Mutti geht die Leiter. So. Wir haben so eine Kommunikation, also die ist bis ins Kleingedruckte der AGB ausgefeilt zwischen uns. Ja. Wir haben aber auch vor allen Dingen, hat sie eine Vokalisierung ihres Lautverhaltens, Lautäußerungsverhaltens, das heißt Muff. Muff. Geht so ungefähr Muff. 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 Übersetzt, ja, / doch. So. Jetzt steht sie also abends, während Mutti sich die Zähne putzt am Auto. Natürlich mit Zahnpasta, die abbaubar ist. Dass man die auch so in die Wildnis dann spucken kann und dass sie nichts bedingt. Mutti steht und putzt die Zähne und Pudeltier steht vor der Leiter. Guckt Mutti immer an. Guckt die Leiter an, guckt Mutti an, Mutti, ne, so, guckt sie fragend an, weil Mutti ist ja immer doof. Menschen verstehen ja so langsam erst. Pudeltier seufzt tief durch, guckt die Leiter an, guckt wieder Mutti an und macht Muff. So. Und Mutti, da kannst du nicht hoch. Pudeltier guckt wieder die Leiter an, guckt wieder Mutti an, sagt Muff, doch. Mutti wieder, nein Schatz, das verstehst du falsch, das ist eine steile Leiter, da kannst du nicht hoch, bla bla bla, rababa, rababa, rababa. 2 Minuten später, Pudeltier guckt wieder die Leiter an, guckt wieder Mutti an und macht wieder Muff. Mutti packt die Zahnbürste weg, wir haben 3 Minuten ordentlich geschrubbt, von Zahnfleisch zu Zahn, und sagt, in Gottes Namen, dann geh halt die Leiter hoch, aber du wirst sehen, es klappt nicht. Pudeltier, Muff. Nimmt Anlauf und geht die ersten 3 Stufen mit den Vorderbeinen hoch und steht dann da, auch ziemlich senkrecht. Guckt mich wieder an, guckt die Leiter an, sagt wieder Muff. Mutti versteht wieder langsam, nein, das schaffst du nicht, Pudeltier wieder Muff. So, Mutti wieder zu langsam reagiert. Gut, also, ich nehme dein Purpose, aber du musst dann mit den Vorderpfoten weiterlaufen. Pudeltier, in Gottes Namen, nun mach doch mal hin, wann raffst du es endlich, Männchen? Ja? Ich also im Purpose genommen, Knackarsch, den sie hat, hinten angehoben, Pudeltier läuft vorne mit den Vorderpfoten weiter, zack, im Dachzelt drin, dreht sich um, lächelt mich an, wedelt mit der Rute, verschmitzte Augen. Siehste, hab ich dir doch gesagt. Muff. So haben wir es dann jeden Abend gemacht. Und da war sie im Dachzelt und Mutti auch. Das heißt, wir haben uns das ganze Gedingse mit Teppich und Matte und so weiter und so fort haben wir uns gespart. War auch immer so ein Ding, ne? Wo packe ich das dann hin? Dann wird es wieder nass, dann muss ich wieder umräumen. Ah, ist alles unpraktisch und man will sowieso so wenig wie möglich einpacken. Also von daher, super Sache. Pudeltier hat mich überzeugt. Was soll ich sagen? Ich habe sie wieder gnadenlos unterschätzt. Sie hört mich jetzt gerade. Ich habe es jetzt der Welt erzählt, Lilou. Du gehst eine Leiter hoch. Danke auch. Wenn du nun so im Oktober im Dachzelt übernachtest. Es ist so, dass dieses Dachzelt eine andere Struktur hat als ein Zelt, was ihr auf dem Boden aufbaut. Das ist etwas fester, das ist, hält ein bisschen mehr die Witterung ab. Das ist nicht zu vergleichen im Grunde wirklich mit so einem vor allen Dingen Ultraleichtzelt, wie ich es habe für Wanderungen, was man auf dem Boden aufbaut. Was zur Folge hat, dass die Nächte, die so 13, 14 Grad kühl waren, an sich schon fast zu warm waren für mich, fand ich. Also im Dachzelt packst du ja zum Beispiel auch dein Bettzeug rein. Die ganzen Profis, was ich so gehört habe, auch mal ohne Bettbezug, weil wenn dann so das Kondenswasser alles feucht macht, dann trocknet das besser, wenn kein Bettbezug drauf ist. Wir hatten jetzt noch einen drauf. Ich fand es jetzt nicht so schlimm für die 4 Wochen, aber da wendet ihr euch einfach nochmal an die Experten. Also, da habt ihr euer Bettzeug drin, auch ein richtiges Kopfkissen, das normale Oberbett, eine schöne Matratze. Ich habe immer noch auf die Matratze, weil es von unten die Kälte nicht durchziehen sollte, so eine Isomatte draufgepackt. Ich fand es sehr bequem. Es gibt Dachzelte, da soll die Matratze nicht so gut sein. Unsere, ich fand das jetzt mit meinen Bandscheibenvorfällen total aushaltbar, bequem und kuschelig. Das war super. Habe aber noch für die späteren sehr kalten Nächte, die dann doch 0 Grad und drunter waren, gerade so dann, wenn wir in den Bergen unterwegs waren, habe ich dann noch meine sogenannten Kilts mitgenommen. Und zwar habe ich ein Underkilt für die Outdoor-Hängematte. Das bedeutet, das wird so drunter unter die Hängematte gelegt, damit ihr keinen kalten Pöppis bekommt, weil so eine Hängematte besteht ja nur so aus Ballonseide. Und das ist mit einem sehr guten R-Wert ausgestattet, das Kilt, das Underkilt. Das habe ich mir fertigen lassen, auch da in den Shownotes die Links. Es gibt zwei in Europa, die das fertigen, einmal in Spanien und einmal, ich glaube, es ist in, ich weiß nicht, ich kriege es nicht mehr genau, in, irgendwo in Osteuropa, ich weiß nicht, ob in Tschechien oder so. Und die fertigen das wirklich sehr, sehr gut an mit tollen R-Werten. Das bedeutet, wo der Komfortwert, Achtung, nicht der absolute Wert, sondern der Komfortwert dieses Kilts oder dieses Schlafsackes ist. Wenn ihr auf Schlafsäcke mal drauf guckt oder auch auf Kilts oder so, dann steht da immer so ein Komfortwert drauf und dann so ein absoluter Wert. Ich weiß nicht, das nennt man, hat auch so einen bestimmten Ausdruck. Jedenfalls diese absoluten Werte, wenn zum Beispiel im Schlafsack draufsteht, geht bis, keine Ahnung, 10 Grad minus, dann bedeutet das, dass ein Mensch mit einem normalen Kälteempfinden bis 10 Grad minus darin überleben kann. Bedeutet nicht, dass es bei 10 Grad minus noch für eine empfindliche, kleine, dünne Person da drin noch kuschelig ist, sondern die friert wie ein Schneider, zittert die ganze Nacht und kommt nicht in Schlaf. Komfortwert liegt dann vielleicht bei plus 5 Grad. Und auch da ist es sehr individuell. Der eine friert schneller, die andere friert weniger schnell. Das muss man sich da ein bisschen angucken. Und der R-Wert, wie gesagt, da gibt es so Tabellen im Internet, gibt Auskunft darüber, wo Komfortwert und absoluter Wert dann liegen. So, und dieses Underkilt habe ich mitgenommen. Das kann man ja, muss man nicht nur under nehmen, sondern kann man ja auch oben drauf nehmen. Und ich habe noch ein Kilt, was man als Zudecke benutzt. Habe ich auch da anfertigen lassen, auch an sich für die Outdoor-Hängematte. Super Sache, also vor allen Dingen diese Materialien heutzutage, ne, die sind ja echt geil, muss man immer so sagen. Also diese Dinger sind ultra, ultra leicht. Das brauche ich auch, wenn ich wandern gehe. Ich kann nicht so viel tragen, will nicht so viel tragen, ist total unnötig. Und das sind dann super leichte Dinger, die merkst du praktisch gar nicht auf der Haut. Und sobald du die drauf hast, ist innerhalb von, weiß ich nicht, einer Minute ist darunter so ein warmes Klima, dass das, also du denkst, du bist in der Sauna. Ja, dass es manchmal sogar schon viel, viel zu warm ist. Also ich habe die auch oft so mit auf Reisen, wo ich so nicht genau weiß, weiß nicht, vielleicht muss ich mal im Auto übernachten oder fahre mal ein bisschen weiter raus oder ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch eine Pension kriege oder so, dann nehme ich die mit. Und oft war es so, wenn ich dann zum Beispiel im Auto oder im Freien übernachtet habe, dass mir das dann sogar schon viel zu warm war. Also die Dinger sind echt Gold wert, hatte ich mit. Und vor allen Dingen, selbst Pudelmädchen Lilou, die eigentlich überhaupt nicht, wie viele Pudel unter der Decke schlafen würde, das auch nicht mag, hat sich dann bei diesen ganz kalten Nächten mit diesem federleichten, wirklich super leichten Zeug gut zudecken lassen und das sogar genossen. Ja, weil es halt nicht so drückt oder einengt. Was ich allerdings doch gemacht habe, ab, oh, ich sag mal so 5 Grad nachts, habe ich einen Mantel angezogen, weil ich einfach nachts, wenn ich dann so, manchmal bin ich aufgewacht, habe so ein bisschen gefühlt, ob die Fusalin oder der Pöppis bei ihr kalt ist und nochmal zugedeckt, wenn sie sich so dreht. Das war mir irgendwie zu doof. Und dann habe ich ihr doch sicherheitshalber einen Mantel angezogen, und zwar den Extreme Warmer von Hurta, den ich wirklich nur bei Minusgraden eigentlich anziehe und habe den, ja, der passt auch ganz gut so angezogen, dass sie sich da bequem drin bewegen konnte nachts. Und ja, manchmal, wie gesagt, noch mit dem Kilt zugedeckt. Man selber hat auch dann nachts Socken an, Wollsocken und auch eine Mütze auf, Schlafmütze. Ich selber habe vor allen Dingen von einer ganz, ganz tollen Firma, die biologisch arbeitet und die auch ein ganz tolles, ja, so eine ethische Firmenauffassung hat, ein Familienbetrieb aus Dänemark, glaube ich, ist das, ganz viel Merino-Sachen. Wobei ganz viel ist da auch übertrieben, also so ein paar Merino-Sachen, die ich aber eigentlich nur noch anziehe und hauptsächlich anziehe und davon auch halt da so eine lange Unterhose, Merino-Shirt, Merino-Schlauchschal und Merino-Mütze. Die sind ganz, ganz dünn und wärmen hervorragend. Wäscht man nicht so oft wie So Baumwollsachen braucht man auch nicht. Das ist aber wieder ein spezielles Thema. Aber diese Firma und diese Ausrüstungssachen habe ich sehr zu schätzen gelernt. Vor allen Dingen, als ich in Afrika den Kilimanjaro bestiegen habe, da war das eine große Hilfe. Oder auch auf Weitwanderungen oder auch in der Freizeit oder auch wenn ich hundetrainingstechnisch unterwegs bin, sind das Sachen, die ich eigentlich nur noch anziehe, die ich sehr zu schätzen weiß. Ja, und dann liegst du da unter deiner normalen Bettwäsche, oben drüber das Kilt, den Kilt, das Kilt, however. Hundi hat Mantel an, noch ein Kilt drüber und dann mummelt man sich da schön ein. Lichterkette drin und ich finde es echt schön. Es ist dann auch wirklich kuschelig warm. Das Näschen ist manchmal so ein bisschen kalt, aber ich muss sagen, ich habe selten so gut geschlafen, so tief und fest und traumlos geschlafen wie im Dachzelt. Morgens aufwachen, also abends, man geht sowieso mit der untergehenden Sonne dann ins Bett, weil wenn es dunkel ist, Stirnlampe übrigens immer dabei haben, ne? Bei Camping oder Wandersachen ist, also ohne Stirnlampe geht ja nichts. Und wenn man dann morgens so aufwacht und guckt so über die aufgehende Sonne, so über die Felder, wo noch so der Dunst drauf liegt oder wo es gerade so ein bisschen so der Raureif friert oder so und die Rehe stehen dann noch und ja, es ist schon echt schön. Also viel mehr Freiheit und ja, Naturverbundenheit, finde ich, und auch Flexibilität geht irgendwie nicht. Und das im eigenen Bettzeug und mit Pudel an der Seite und ja, also ist schon richtig, richtig, richtig schön. Nicht immer einfach. Es will alles organisiert und gemacht sein. Aber für die Momente, die man dann so hat, es ist echt was Feines. Gehen wir mal so zur weiteren Ausrüstung, wenn man dann nämlich unterwegs ist. Also wir waren ja im Herbst, wie gesagt, unterwegs. Und beim Pudel ist halt die Sache mit den Haaren, ne? Also ihr wisst das, die haben halt Locken. Und dann seid ihr unterwegs und trainiert Leute und freut euch auch, dass ihr da wunderbar aufgenommen werdet. Und die meiste Zeit haben wir auch gesagt, nee, möchten gar nicht so gerne im Gästezimmer schlafen. Wir bleiben lieber in unserem Dachzelt. Und zwischen den Terminen geht man schön Gassi in dieser wundervollen deutschen, österreichischen, schweizerischen Landschaft. Und gelegentlich ist es halt nass. Das ist halt richtig, richtig gemein, vor allen Dingen, wenn es dann nachts kalt wird. Das heißt, der Pudel muss irgendwie trocken sein. Der kann nachts nicht halb feucht im eiskalten Zelt liegen, auch nicht unter einem Kilt. Ja, den Blower hatten wir zwar mit, weil wir auch unterwegs Hands-Ons gegeben haben. Dafür braucht ihr aber, um zum Beispiel an Wohnmobilstellplätzen dann einzupluggen, braucht ihr so einen Adapter von CEE auf Schuko. Und den gibt es aber, keine Ahnung, für 15 Euro in jedem Baumarkt oder zu bestellen. Das ist kein Thema. Da könnt ihr dann auch einen normalen Stecker reinstecken, euren Strom anzapfen für, weiß ich nicht, 50 Cent, 1 Euro und blowern. Besten ist natürlich immer ohne weiteren Aufwand einfach Pudel so weit wie möglich trocken halten, bisschen aufs Wetter gucken, Mantel anziehen, eine gute Trockendecke im Auto zu haben, dass die Füßchen schnell trocken werden. Solche Sachen geht auch. Ich habe so einen Handstaubsauger, der auch pustet, mitgehabt. Aber um ehrlich zu sein, das ist wirklich nur rudimentär was und für sehr, sehr kurze Wolltiere. Also so richtig, ne, wenn man so einen Blower gewöhnt ist, ist das eigentlich nichts. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man so unterwegs ist, man sollte, und das macht man auch dann, für bestimmte Sachen einfach mal, man ahnt es nicht, Leute ansprechen. Ja? Also beispielsweise, wenn man mal Wasser braucht, einfach mal Tankstellenleute. Ach, Tankstellenleute sind so zauberhaft, ich mag sie ja total, ne? Wenn man mit denen freundlich redet. Das sind meistens ganz herzige Menschen, die da ihren Lebensunterhalt aufbessern oder auch die eigene Tankstelle haben oder wie auch immer. Und die freuen sich über nette Leute. Man ahnt es nicht. Wenn man da sagt, ach Mensch, kannst du mir nicht mal irgendwie eine Tasse Wasser heiß machen für meinen Tee oder so, ne? Gegen Entgelt natürlich. Oder kann ich mich mal eben hier einstöpseln? Oder, keine Ahnung, darf ich mal eben hier auf der Toilette oder so? Die sind eigentlich, sagen die nie nein und die freuen sich darüber. Und ich habe eine Dame im Osten getroffen, die war hinterher so, ja, schon geflasht, weil sie gesagt hat, das ist hier so eine Durchgangstankstelle und die meisten sagen noch nicht mal guten Tag und auf Wiedersehen. Und sie arbeitet da jetzt seit 10 Jahren und hat noch niemand getroffen, mit dem sie so normal und nett und freundlich irgendwie gesprochen hat und der so sich dankbar und erkennlich gezeigt hat. Das fand ich einerseits total schön, dass sie sich gefreut hat, andererseits auch total traurig, dass ihr das in den ganzen Jahren noch nicht so oft passiert ist. Ich finde, das kann man schon machen. Die meisten Menschen, wenn man sich als Wanderer oder Reisender zeigt und nett und freundlich um Hilfe bittet oder um Unterstützung oder wenn die es nicht können oder wollen, dann fragt, wo man es machen kann, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich sogar freuen, dass sie einem helfen können. Und habe dadurch schon ganz viele ganz, ganz nette Bekanntschaften und Begegnungen gehabt und Geschichten gehört. Und man muss und sollte sich, finde ich, dann auch mal Zeit nehmen, um die Leute anzuhören. Also das hat diese Reise unglaublich bereichert und auch wertvoll gemacht. Und da konnte ich dann auch so zum Beispiel so diese Handwerkerzünfte so verstehen, die es ja immer noch gibt, aber früher noch viel verbreiteter waren, die dann umhergezogen sind, teils Jahre, um sich fortzubilden und zu lernen und die Welt kennenzulernen. Und dann unser wunderschönes Land oder auch Europa, ich war ja in drei Ländern unterwegs. Also ich habe durchweg nur ausschließlich ausnahmslos großartige, wundervolle Erfahrungen gemacht mit den Menschen. Ich kann es nicht anders sagen. Was so eine der super Gimmick-Sachen waren, die ich mitgenommen habe, auch nochmal einen schönen Gruß an die Dachzeltnomaden, war ein Drucksprüher. Das ist ein Ding. Ich liebe das. Ich habe das auch jetzt immer im Auto. Drucksprüher sind diese Pumpgefäße, meistens so mit 5 Liter. Ich habe mir da echt so ein High-End-Gerät geholt für, weiß nicht, 30 Euro oder so. Aber das ist echt super. Also, was man damit alles machen kann. Dieses Drucksprühgerät, was man so für Pflanzen so im Garten, ne, so mit irgendwas einsprühen oder bewässern oder so, ne, pumpt man so ein bisschen und dann kommt mit Druck das Wasser oder das Gemisch daraus. Leute, dieses Ding, super. Ich habe in dem Bulliwagen immer so Kanister mit Wasser mitgehabt, weil er keinen eigenen Wassertank hatte und das hat immer eklig geschmeckt. Auf den Kanistern stand immer drauf, Lebensmittel echt, schmeckt nicht, riecht nicht, ist nicht eklig. Ich bin da total empfindlich bei sowas. Und ich mochte diese Wasserkanister nie. So, dieses Drucksprühdingen, sofern ihr dann natürlich nicht vorher irgendwelche Buchsbaum-Zingsler-Dingsler-Pestizide drin hattet, sondern nur Wasser, total geschmacksneutral. Kannst du benutzen für, ich fange mal an, Munddusche, Auffüllen von Wasserflaschen, Auffüllen von Trinknäpfen natürlich genauso, Absprühen von schlammigen Pudelbeinen, Absprühen von Vogelkot auf dem Auto. Was habe ich noch gemacht? Kochen damit, also natürlich nicht in dem Sprüher, sondern auch dafür rausgeholt. Total wasserdicht und also für alles Mögliche zu verwenden. Wenn man das, glaube ich, so einmal benutzt hat, will man es nicht mehr missen. Wenn man zum Beispiel, auch so eine coole Sache, das ist schwarz, was ich habe. Und das habe ich, ich weiß nicht, 10 Grad was draußen und dann mal so ein paar Minuten in der Sonne stehen lassen. Dann war das Wasser da drin warm und ich habe so einen Surferumhang, unter dem ich mich auch umziehen kann und so, konnte ich mich sogar super damit mit diesem Sprühstrahl duschen. Echt, also das mit diesen 5 Liter, dadurch, dass das dann auch sprüht, man kann das mit so einem Strahl für diesen Vogelkot, ne, einstellen oder zum Sprühen jetzt, wenn man sich duscht oder Munddusche macht. Wenn es so sprüht, dann verbraucht man viel weniger Wasser und wir sind mit diesen 5 Liter manchmal 2 Tage ausgekommen. Inklusive Tee kochen, inklusive Couscous kochen und Näpfe und alles auffüllen und das ist einfach nur genial. Ja, also selbst so Katzenwäsche duschen ging damit total gut und heißer Tipp für whatever, you name it, und man kann es dafür verwenden. Das werde ich euch auf jeden Fall in die Shownotes packen, genauso wie diesen Surf-Poncho. Ich liebe ja, wie einige wissen, das Eisbaden und wenn man dann an so öffentlichen Gewässern ist, es war so toll in Lenggries, südlich von Lenggries, da ist so ein Stausee, da konnte man da mal eben reinhüpfen. Und dann willst du natürlich irgendwie auch, wenn du rauskommst, wieder das eiskalte Badeanzüglein ausziehen. Und dann hast du diesen Surfponcho um und kannst dich damit gleich abtrocknen und kannst dich schnell umziehen und keiner kann dir irgendwie was weggucken. So. Was war noch wichtig? Zum Beispiel habe ich so ein Mehrfach-USB-Dingen gehabt, was ich dann einfach, ich habe im Auto so einen USB-Stecker und da habe ich dann dieses Mehrfach-USB reingesteckt, da konnte ich dann die Kopfhörer laden, das Handy laden, mein Laptop laden, das so. Habe natürlich auch immer Powerbanks dabei gehabt, die habe ich auch vom Wandern immer dabei. Die habe ich dann zwischendurch, wenn ich bei den Menschen war, einfach mal aufgeladen und gefragt, Mensch, darf ich mich mal eben wieder aufrüsten? Was halt auch wichtig ist, ist, ja, man sollte es und muss es irgendwie ansprechen, das Geschäft. Ja, machen wir alle, müssen wir alle, wichtige Sache. Egal, ob wir jetzt als Wanderer, ein Dachzeltmensch oder Gassigänger unterwegs sind, man muss halt einfach mal. Und das ist gut so. Ja, also es wäre komisch, wenn wir alle nicht müssten. Denn geht ja nicht lange ohne. So. However, wenn wir in den Wald gehen, wir haben in der Regel als ordentliche Pudelhalter und Halterinnen Tüten dabei. Ja, dann, wenn ich unbedingt Toilettenpapier benutzen möchte, sei es demjenigen gegeben, aber bitte wieder mitnehmen. Gerade Tempotücher zersetzen sich nicht so schnell wie Toilettenpapier. Und auch wenn ich dieses Toilettenpapier aus Wohnmobilen benutze, was sich schnell zersetzt, auch das sollte nicht in der Natur rumliegen. Leave no trace heißt es im Englischen, hinterlasse keine Spuren. Wenn ich in der Natur unterwegs bin, hinterlasse ich in der Regel nicht in der Regel, sondern ich darf keine Spur hinterlassen. Das gilt vor allen Dingen für Klopapier. Ja, am besten ist es sogar noch so, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin, sogar den Platz noch sauberer verlasse, als ich ihn vorgefunden habe, damit ich eine wirkliche Vorbildfunktion erfülle und alles gebe für unsere super gute Natur, die uns am Leben lässt, netterweise. Aber auch unsere Hinterlassenschaften sollten wir mitnehmen. Oder einen Klappspaten haben, oder einen ordentlichen Stock, mit dem ich aber nicht nur eben die Oberfläche oder das Laub wegkratze, sondern wirklich mal handtief ein Loch buddel, so tief es eben geht, aufgrund der Wurzeln zum Beispiel im Wald, und das dann da verbuddel und auch wieder festtrete, damit eben nicht der nächste Labi das doch noch riecht und eben schnell ausbuddelt und dann zu Frauchen und Herrchen zurückkommt mit der Schnute voller Menschenkot. Ich möchte auch nicht als Parkender auf einem Wanderparkplatz, wenn ich zum Beispiel mal 3 Schritte ins Gebüsch muss, weil ich was ausklappen muss, weil ich da mein Auto geparkt habe und ausnahmsweise am Rand stehe und da halt reintrete, wo halt nicht mehr der Schotter liegt, sondern 50 Zentimeter weiter direkt in einen Haufen Menschenkot stehen. Das ist nicht lustig und nicht richtig. Also, Tüte machen wir auch bei unserem Hund. Respektive Klappspaten, respektive dicker Knüppel, mit dem ich ein wirklich tiefes Loch grabe. Ja, und dann in den nächsten Abfalleimer die Tüte schmeiße oder wie auch immer. Ich persönlich habe immer einen Klappspaten und oder eine Tüte mit. Und das geht. Ja, auch wenn man sich so im ersten Moment überwinden muss, das läuft alles. Wunderbar. Es geht auch immer die Frage um, wo darf, wo soll, wo möchte ich jetzt gerne mit meinem Dachzelt stehen. Es gibt Gesetze, es gibt Vorschriften und die sollte man möglichst respektieren. Es gibt gewisse Grauzonen mit dem Dachzelt. Es ist auch häufig auf diesen Wohnmobilstellplätzen nicht wirklich geregelt, ob man da mit dem Dachzelt stehen darf. Viele rufen zum Beispiel den Betreiber kurz an, schreiben dem eine E-Mail, wie auch immer, darf ich hier stehen, Wohnmobilstellplatz. Einige stellen sich auch frei hin, wenn man, wie gesagt, sich da unauffällig verhält, nicht gerade 3 Tage am Stück bleibt, Lagerfeuer macht, Campingstühle rausholt und dann eine Riesensause macht, ist das in der Regel toleriert. Auf Wohnmobilstellplätzen ist es häufig so, wenn die keine Toiletten haben, dass da Dachzelt Menschen nicht gerne gesehen sind, weil die halt meist keine Toilette dabei haben. Toilette hatte ich zum Beispiel aber auch dabei, eine von der Army, ein sogenanntes Beevee-Loo von der englischen Army. Das klappt man aus, da ist so eine Tüte auch drin. Es gibt so ein Granulat noch, was alles aufsaugt, was man aber in der Regel eigentlich nicht braucht. Ich habe ehrlich gesagt dieses Beevee-Loo, auch wenn ich es euch verlinken werde, nicht benutzen müssen. Ich habe in der Regel mein Geschäft dann mit meinem Hund im Wald erledigt und das dann, wie ich gerade schon beschrieben habe, beseitigt. Oder auf Tankstellen. Übrigens haben gerade so Raststätten mittlerweile für die Lkw-Fahrer echt super Duschen für kleines Geld. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man denkt, uselig und da holst du dir das allerletzte weg, sondern richtig nette, saubere Sachen, wo man sich wirklich auch mal unterwegs einfach mal duschen kann. Da muss man keine Schäume haben. Eben teilweise sogar Badewannen oder Whirlpools oder so, das habe ich jetzt nicht in Anspruch genommen. Und ich war auch bei so vielen netten Leuten, die mich da haben duschen lassen und so und die selber Camper sind, weil sie ein oder mehrere Pudel haben und wussten so voll, wenn man unterwegs ist, braucht man eine Dusche und eine Toilette, da freut man sich drüber. Wie auch immer, dieses Beevee-Loo kann ich euch verlinken. Und deswegen ist man halt auf Stellplätzen für Wohnmobile manchmal nicht gerne gesehen, wenn man denen dann aber glaubhaft versichert, ich habe hier meine Toilette mit oder ich war gerade an der Tankstelle, ich muss bis morgen früh nicht oder wie auch immer, dann nehmen die einem das auch gerne ab. Und ich habe da bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Es gibt aber auch super Apps. Da gibt es die Park for Night oder was ich auch ganz tolle Begegnungen gemacht habe, Hinterland oder wie heißen sie noch, Alpaka Camping oder so. Und die haben dann oft so Privatleute, die Bauern oder Menschen, die ein großes Grundstück haben oder Park for Night, hatte ich gerade schon erwähnt, One Night Tent. Das sind auch dann private Leute, die zum Beispiel ohne Entgelt, nur mit Gegenleistung oder dass die dann mal bei dir parken dürfen oder einfach andere Leute bei dir parken dürfen. Da gibt es verschiedene Konzepte und da kann man sich dann einfach einloggen und kann nachfragen, kann ich heute Nacht bei dir stehen? Und da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht und liebe Leute kennengelernt und auf dem Rückweg nochmal vorbei und dann kamen die Kinder angerannt. Oh, die Lilo ist wieder da und... Das war echt total nett und manchmal wird man dann auch noch irgendwie eingeladen oder führt irgendwie ein kurzes Gespräch. Man kriegt Informationen über die Umgebung, kann vielleicht noch mal im Hofladen was einkaufen oder ja halt andere Begegnungen machen oder trinkt sich noch mal abends irgendwie ein Bierchen zusammen oder so. Das war echt total schön und sehr erfrischend und restauriert manchmal wieder so ein bisschen den Glauben an die Menschheit, den man manchmal in so Großstädten ja vielleicht so ein bisschen angekratzt fühlt. Was ich auch erlebt habe, ist, also die Menschen sehen dann so ein Dachzelt und das ist dann immer ganz lustig, wenn man da so drin liegt und dann doch mal irgendwie einer vorbeiläuft und die denken ja nicht dran, dass es dann halt doch nur irgendwie so ein Stoff ist. Ne? Also im Grunde liegt man ja ohne Wand da. Und dann fangen die an zu erzählen und dann gibt es so diese typischen Fragen, die man dann immer hat. Ja, und wie die da reinkommen und ob man da wohl drin leben kann und wie ist es wohl so und ist es nicht kalt? Und naja, ich war ja auch immer mit Pudel unterwegs. Leute haben mich dann auch mal gefragt, ja, aber du bist doch ganz alleine. Wo ich gesagt habe, nee, ich bin doch mit Pudel. Also ich habe mich nie alleine gefühlt und es war schon auch lustig teilweise. Es war auch einmal eine Begebenheit, da war ich auf einem Wohnmobilstellplatz, wo ich mit Dachzelt stehen konnte und da war noch ein anderes Paar mittleren Alters mit einem Bullywagen. So, und dann waren am Anfang noch ein paar Parkplätze belegt und dann stellt man sich relativ in die Nähe, bin dann eine Runde gegangen mit Lilu und auf dem Rückweg kurz mit denen geschnackt. Und ich dann das Zelt ausgeklappt hatte, habe ich mich dann nochmal eben so, weiß nicht, 20, 30 Meter weitergestellt, weil, wie gesagt, man hat ja keine Wände, ne? Und ich brauche von denen auch nicht hören, was die da abends noch bereden. Alles gut und schön, wunderbar, ganz kuschelig. Das war am Edersee, auch sehr zu empfehlen. Ich glaube, der älteste Buchenwald in Deutschland oder so, müsst ihr mal recherchieren. Jedenfalls eine ganz tolle Gegend da. Und dann kommt um 9 Uhr abends ein riesen Schlachtschiff an. So Modell, wir haben unser Endreihenhaus verkauft und uns ein Wohnmobil gekauft dafür und reisen jetzt die restlichen Jahre durch die Welt. Finde ich super. Aber nicht so super, wenn man sich auf einem riesengroßen Parkplatz, wo wirklich, also Fußballfeld groß, alles frei ist, sich mit diesem Schlachtschiff, das hat sich angehört, als würde ein UFO landen, wohin stellt? Genau neben mein ausgeklapptes Dachzelt. Ja, also man muss ja Platz sparen. Das war so ein Ding, ja wirklich, also keine Ahnung, gefühlt 20 Meter lang. Ausstiegen Mutti und Papi mit fast genauso großem irischen Wolfshund, dessen Hobby es war, zu bellen. Völlig unmotiviert, einfach so, man weiß es nicht. War mir auch in dem Fall völlig egal, weil ich mich entscheiden musste, ob jetzt dieses Dauergebelle oder das Schlagen der Türen, weil man immer irgendwie was vergessen hatte. Ich weiß nicht, ob die Erfindung der Klinke noch nicht kannten. Ob das also dieses Geräusch der schlagenden Türen oder das Gebelle oder Muttis Gemecker oder Papis Gezeter mich mehr aufrieben. Ja, und wie gesagt, also direkt neben mir. Das Ganze ging dann so bis um 23:30. Und dann hatte ich mich daran erinnert, dass ich ja auch eine Oropax dabei hatte. Den Frieden fürs Ohr. Und habe mich dazu beglückwünscht, dass ich dann doch darauf gekommen bin, nachdem ich schon ordentlich Puls hatte. Habe dann auch zwischendurch einmal laut und deutlich aus dem Zelt "Guten Abend!" gerufen. Wobei die sich die beiden Herrschaften fragen, woher das denn nun wieder kam aus dem Off. Ja, wie dem auch sei, ich habe mich dann beglückwünscht, endlich darauf gekommen zu sein. Ich habe ja auch noch den Ohrfrieden mit, habe das dann reingestöpselt und von da an konnten wir schlafen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, Lilou hat wahrscheinlich die ganze Zeit immer noch an ihren Krallen gekaut und die Augen gerollt, bis es nicht mehr ging und tief geseufzt. Die meiste Zeit, um es nochmal zu sagen, war es immer wirklich wunderschön. Einige hatten noch berichtet von so kleinen Kruxen, wie zum Beispiel, wenn man abends ins Dachzelt geht, hat man ja noch Schuhe an, wo lässt man die denn? Nur haben einige so High-End-Zelte dann noch irgendwie so Taschen am Zelt oben hängen, wo man dann die Schuhe reinpacken kann abends und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe einfach eine Plastiktüte genommen, da war mein Schlafzeug drin. Das habe ich dann abends mit ins Zelt genommen, Füße baumelten raus. Dann habe ich das Schlafzeug im Zelt ausgekippt, habe die Tüte auf links gedreht und habe da meine Schuhe reingepackt. Und dann habe ich mich umgezogen. Und das habe ich jeden Tag gemacht, sodass von der einen Seite immer die Schuhe, die manchmal nass und dreckig waren, ordentlich verpackt dann in der Ecke vom Zelt lagen. Kann man ja dann auch oben auflassen, dass sie dann nicht stocken, wenn sie nass sind. Und dann habe ich am Morgen wieder, wenn ich mich ausgezogen und umgezogen habe, habe ich dann die Tüte wieder andersrum gedreht, habe die Schuhe angezogen und habe da dann mein Schlafzeug wieder reingepackt und in den Kofferraum gepackt. Das funktionierte wunderbar. Beleuchtung hatte ich meine wunderschöne Lichterkette. Das ist wirklich nett, wenn man abends in so einer Höhle liegt. Und ich habe mich da auch echt urwohl gefühlt und auch überhaupt nicht bedroht oder so, weil man halt, wie gesagt, diese höhere, exponierte Lage hat. Und man mit dieser Aussicht belohnt wurde und alle Dachzelte haben in der Regel auch diese Moskitonetze vor den Fenstern. Das ist auch total nett. Selbst bei großem Wind fand ich das jetzt nicht besonders schlimm. Das ist alles sehr stabil, viel stabiler als ein normales Bodenzelt. Und ich kann es halt einfach nur empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert. Sofern ihr noch eine kleine Leiter hochkommt, sofern ihr ein bisschen erfinderisch seid, sofern ihr ein bisschen gewillt seid, auch mal so Eventualitäten wie zum Beispiel, oh, wo gehe ich jetzt schnell auf Toilette oder die Matratze ist nicht ganz so optimal, wie kann ich das jetzt irgendwie regeln, dass mein Purpose nicht wehtut, sowas irgendwie geregelt bekommt und da so ein bisschen euch drauf einlasst, war es für mich die ideale Art zu reisen. Flexibel zu sein mit Pudel. Ja, vielleicht auch da ein bisschen dann pingeliger sein zu müssen, dass der Pudel nicht allzu nass wird und mir da auch immer wieder so Lösungsmöglichkeiten und Strategien zu überlegen. Wenn ihr da so ein bisschen gewillt seid, ist es wirklich eine total angenehme Art, sehr ursprüngliche und zutiefst frei fühlende Art zu reisen. Begegnungen zu machen, spontan zu sein, trotzdem dann immer wieder so, wie gesagt, in seine Höhle zurückzukommen, warm und kuschelig zu sein, trotzdem aber der Witterung ausgeliefert zu sein, was ja durchaus auch was Gutes sein kann. Sich dann überlegen muss wieder, wie schütze ich mich vor Hitze, vor Kälte, wie gehe ich damit um mit Nässe, wie organisiere ich mich, ja. Also wie gesagt, will das nicht zu sehr romantisieren. Das ist es bestimmt nicht. Es ist gerade, wenn man längere Zeit, glaube ich, in einem Dachzelt wohnt, nicht immer einfach und nicht immer romantisch und nicht immer schön, hat aber ganz, ganz viele Aspekte, die mich sehr geerdet haben, die mich sehr angesprochen haben und die mich doll bewegt haben und sehr glücklich gemacht haben. Auch, dass ich auf dieser Tour so eine eigene, ja, hört sich jetzt esoterisch an, eine eigene Energie hatte und so auf meiner eigenen Rhythmuswelle mit meinem Hund gesurft bin, hat mich sehr entspannt werden lassen und hat mich auch am Ende total wohl gefühlt, mit Sonnenuntergang, Sonnenaufgang mich da anzupassen und ja, vor allen Dingen diese Begegnungen so anzunehmen, sei es an der Tankstelle kurz einen Schnack zu halten oder im Dorf mal eben nach Wasser zu fragen oder ja, einen Platz zu suchen abends. Da kommt man dann auch rein und ruft sich so rein und guckt, will ich heute lieber auf dem Wohnmobilstellplatz, suche ich mir einen Wanderparkplatz, wie mache ich das jetzt? Oder habe auch einfach bei meinen Gastgebern gestanden, in der Auffahrt, auch total nett, ja, also da hatten wir einen wunderschönen Platz, liebe Grüße nach Leutesdorf, da am Rhein, wo man dann nachts die Boote, die Schiffe hört, dem einen oder anderen auf dem Hof und es war wirklich eine wunderschöne Reise, was natürlich die Menschen ausgemacht hat, die Pudel ausgemacht hat, aber auch das Dachzelt ausgemacht hat. Und auch wenn man hier und da vielleicht ein bisschen mehr drauf gucken muss, dass es trocken bleibt, dass die Wolle auch mal hier und da geblowert wird, wenn man irgendwo zu Gast ist, damit der Dreck wieder so rausgepustet wird, glaube ich, dass auch wieder das zeigt, wie flexibel unsere Pudel sind, wie wunderbar sie alles mitmachen, wie man ihnen alles entgegenwerfen kann an neuen Aufgaben und sie das mit Bravour und Grazie und Würde entgegennehmen, mitmachen und einfach nur froh sind, wenn sie dabei sind. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal mit Dachzelt gereist sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspo gekriegt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Interesse oder auch wenn ihr selber nicht im Dachzelt reisen wollt, dass ihr vielleicht, wenn ihr mal Menschen begegnet, dann wisst, dass das meistens auch ganz offene Leute sind, die mal hier und da vielleicht auch mal gerne einen Schluck Wasser entgegennehmen, aber auch vor allen Dingen mit einem offenen Gemüt durch die Weltreisen. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, auch bei Leuten, die wir im Dachzelt getroffen haben. Wenn ihr Fragen habt, sofern ich die überhaupt beantworten kann aus meinem geringen Erfahrungsschatz von 4 Wochen jetzt, haut die gerne raus, kontaktiert uns gerne, schaut mal auf unserer Homepage gelegentlich raus. Ihr wisst ja, wir machen das ja alles, den ganzen Podcast mache ich in Eigenregie und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, gerne auch eine Bewertung geben auf den Portalen, wo ihr es hört, bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Spotify, Audible, wie auch immer sie alle heißen. Total gerne. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr da nur ein paar Sternchen mal eben verteilt, dann finden das andere Leute auch besser. Wenn ihr das vielleicht in dem einen oder anderen Forum oder Facebook-Gruppe veröffentlichen möchtet, teilt. Ich habe da auch gerade wieder total süße Nachrichten bekommen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Werde ich gleich noch kurz was dazu sagen. Und wenn ihr das machen möchtet, würden wir uns riesig, riesig freuen. Wenn ihr Vorschläge für Themen habt, Feedback habt, auch da gerne, haut es raus. Und jetzt würde ich gerne noch ganz kurz zum Abschluss eine ganz süße Nachricht euch zeigen, die ich bekommen habe. Die Leute haben das in einer Facebook-Gruppe gepostet. Vielleicht hören die das noch. Ich habe das nur von einer Freundin geschickt bekommen. Das wollte ich euch unbedingt vorlesen. Das ist so süß. Genau, das war in einer Facebook-Gruppe und da steht drin, ich habe diesen Pudel-Podcast entdeckt. Sehr unterhaltsam und mit Liebe gemacht. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere Spaß daran. Und dann waren die Kommentare von der Nicole und die schreibt, sie macht generell tolle Pods, immer interessant und lustig. ganz lieben Dank, Nicole, auch wenn ich dich jetzt vielleicht so ein bisschen auf der kalten Seite erwische. Und dann schreibt die Eva noch, ja, ich empfehle auch alle Folgen, habe nur diese Folge gepostet, weil es halt thematisch passt. Das war in der Pudelpflegegruppe. Und dann schreibt noch die Doreen, danke für deinen Tipp. Und ich möchte mich bei sowohl Nicole, Eva als auch Doreen ganz herzlich bedanken. Und dass ihr das geteilt habt, finde ich großartig. Und dass es euch gefällt auch. Wenn ihr Feedback habt, auch an euch, dann mal den Aufruf. Schreibt mir gerne, schickt mir eine Mitteilung, Themenvorschläge, Feedback, wie auch immer. Denkt dran, ich bin kein Podcast-Profi. Ich mache das nebenbei. Wir sind hauptsächlich im Training, der Pflege, im Unterricht und ja, auch in der genetischen Beratung unterwegs. Da werden wir vielleicht demnächst mal wieder auf das Thema zurückkommen. In diesem Sinne, habt ein ganz fantastiköses 2024. Bleibt gesund, bleibt lustig, passt auf eure Pudel auf. Vielleicht sehen wir uns bei der Pudel-Dummy-Prüfung oder Working-Test. Und von da aus werde ich auch natürlich nochmal ausführlich berichten. Ich freue mich da schon riesig drauf. Ja, in diesem Sinne, alle Freunde des ondulierten Canis Familiaris, Daumen hoch, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.